Als ich vor etwa einem Jahr mit der Arbeit an diesem Podcast begann, wollte ich die Geschichte eines Freundes erzählen. Doch im Laufe der Zeit habe ich mich immer öfter gefragt, war er das überhaupt? Ein Freund? Ich glaube, wir haben uns gegenseitig sehr gemocht und geschätzt und Flo hat mir bis zum Ende vertraut. Aber in den 5, 6 Jahren, die ich Kontakt zu ihm hatte, war ich nicht einmal bei ihm zu Hause, habe seine Eltern nicht kennengelernt, wusste auch später nicht, wo er wohnt. Ich hätte nicht sagen können, wer sein bester Freund ist und nicht, wer seine Ex-Freundinnen sind. Doch dann ging mir auf, dass es fast allen so ging. Flo kannte viele Leute, alle kannten ihn, aber im Grunde war er ein Einzelgänger, blieb ein Stück weit unnahbar. Die ihm am nächsten waren seine Bandkollegen Bela und Jesko. Schon allein über die Zeit, die sie miteinander verbrachten und die Dauer, die sie sich kannten. Doch auch für sie wurde es mit Flo immer schwieriger. Jesko sagt, das Miteinander in der Band sei mit der Zeit flöten gegangen. Und nach den Aufnahmen im Tritonus-Studio hätten sie auch keine neuen Songs mehr geschrieben.
Also die Geschichte mit Flo war ja immer eine Zwiespältige. Also die war immer von großer Freude und Liebe und Spaß am Ding und auch echter Freundschaft. Und mit so einem Geheimtuerei, aus heute Sicht würde ich sagen, irgendwie passive-aggressive. Flo hat nie alles preisgegeben. Und deswegen war das immer eine zwiespältige Geschichte mit Flo.
Also wo du das jetzt sagst, fällt mir zumindest ein, dass ich mich an ewig lange Spaziergänge erinnere. Insbesondere sahen die nämlich immer so aus, dass wir so lange noch in unserem Proberaum in Neukölln waren, dass es keine U-Bahn mehr fuhr und wir dann nach Hause gelaufen sind. Und da war Flo ganz oft im Mittelpunkt, weil er irgendwie ja nicht diszipliniert genug war oder was nicht vorbereitet hatte oder nicht konnte. Und da waren Jesko und ich immer so eine Einheit, eigentlich wie in jeder Band, der Schlagzeuger und der Bassist, die sind ja immer so ein Team. Und das lässt zumindest natürlich den Schluss zu, dass wir da eigentlich schon ganz schön auseinandergelebt waren oder dass vieles nicht passte.
Bis die Lage bei ihrem Showcase in Kreuzberg, dem Konzert vor den wichtigen Menschen aus der Musikindustrie, eskaliert und Flo seine Freunde sitzen lässt.
Es war das Ende der Band und letztendlich war das auch das Ende der Freundschaft und Beziehung zu Flo. Weil ich habe danach jahrelang nichts von ihm gehört.
Absolute Funkstille. Ich war wahrscheinlich so shut down und verletzt von dem Ganzen, dass ich, glaube ich, keinen, zumindest in meiner Erinnerung, keinen Gedanken mehr an ihn verschwendet habe.
Egal, wen man irgendwo getroffen hat und wen man irgendwo begegnet ist, ob das Fans waren oder andere Musiker und so, es waren natürlich noch Jahre immer die Frage, wo ist Flo, hat was von Flo gehört. Das ist nie irgendwie zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen, weil eigentlich niemand wirklich was wusste.
Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast Mein Freund Flo.
Also ich war nicht so oft im Sandkasten und habe da irgendwie gespielt, sondern ich habe viel mehr so mit Erwachsenen war ich zusammen und habe immer zugehört.
Also die meisten waren halt auch links und haben irgendwie mitgemacht, aber für ihn war das so eine Berufung fast, ja.
Und er war so ein bisschen wie der Messias, der Aufklärer.
Also für ihn war dann plötzlich klar, nee, ich bin eine von denen. Ich bin nicht mehr vertrauenswürdig. Ich könnte irgendwie eine von denen sein, die ihn verfolgen.
Ich habe im Grunde das, als es dann wirklich losging, nicht in seiner Tiefe so kapiert, was da wirklich los ist.
Folge 4. Manche schaffen es halt und manche nicht. Im Frühjahr 1993 verlässt Flo Berlin. Er geht nach Köln, wo er Soziologie und Afrikanistik studiert und zunächst in dem Wohnheim einer Burschenschaft, dann privat zur Untermiete bei jemandem wohnt. Ich kann das meinen damaligen Kalendern entnehmen, wo seine Adressen unter dem Namen Flo Schneider stehen. Er hatte mich damals gebeten, diese aus Sicherheitsgründen nicht unter seinem richtigen Namen zu notieren, und ich habe diesem Wunsch entsprochen. Seine Bandkollegen haben nach Flos Weggang keinen Kontakt mehr zu ihm. Der Showcase, der eigentlich ihren Durchbruch bringen sollte, ist das Ende der Band. und ein Wendepunkt für alle Beteiligten. Sugar, sugar, honey, pumpkin pie. Baby, if you need, I guess you like. Bela wird Mitbegründer der Band Cultured Pearls, mit der er zwischen 1996 und 2003 vier Singles und vier Alben in den deutschen Charts hat. Außerdem arbeitet er als Live- und Studiomusiker für Künstler wie Snoop Dogg, Till Brönner und Miss Platinum. Jesko spielt zunächst in verschiedenen anderen Bands und Projekten.
Kann ich nicht verlaufen, ich bin schon da, kann es nur nicht glauben.
Ich bin, glaube ich, viel rumgesprungen. Immer mit dem Gefühl, ganz ehrlich, dass nichts wieder so geil war wie das, was wir da gemacht haben. Oder nichts mehr so speziell, nicht mehr so tief.
1996 geht er nach New York, wo er ebenfalls in verschiedenen Bands spielt. Eine Firma für Werbemusik gründet und über 20 Jahre lang lebt. Ihr Manager Tommy dreht 1995 einen Dokumentarfilm über die Love Parade und gründet gemeinsam mit seinem Freund eine Filmproduktionsfirma. Er dreht preisgekrönte Dokumentarfilme wie Rhythm Is It und Trip to Asia.
Die Lola für den besten Dokumentarfilm geht an das Produzententeam Uwe Dirks, Thomas Grube und Andrea Fiedel, die ihren Film Rhythm Is It.
In den ersten beiden Jahren nach seinem Weggang habe ich sporadisch noch Kontakt zu Flo. Wenn er in Berlin ist, gehen wir ein Bier zusammen trinken, ab und zu telefonieren wir. Doch das verliert sich allmählich. 1995 zieht Flo nach Bremen, weil er sich verliebt hat, wie mir seine Mutter erzählt. Auch hier schreibt er sich an der Uni ein.
Wenn ich das recht besinne, habe ich ihn da sogar noch hingebracht.
Sein Ziehvater Arno.
Wir haben da noch ein bisschen eingerichtet und sowas. Das war so ein Reihenhaus, so ein 50er-Jahre-Reihenhaus, vielleicht sogar 30er. Und die Wirtsleute, die lebten quasi im Erdgeschoss und er hatte im zweiten Stock da oben ein Zimmer und ein kleines Bad.
Im Frühjahr 1997 trifft ihn seine Kinderladenfreundin Annika in Bremen, wo sie damals studiert.
Da sind wir immer einen Abend zusammen weggegangen. Und da war ich ziemlich bestürzt, wie der drauf ist. Und weil der einfach auch so aufgeschwemmt und der sah einfach auch irgendwie ein bisschen anders aus und war nicht mehr dieser frische, freundliche Typ, sondern ich erinnere mich nur an ein Zitat, da habe ich ihm von Bela erzählt, was der alles so macht und so. Man stand mit ihm auf so einer Brücke und da meinte er nur so, naja, manche schaffen es halt und manche nicht. Da hat man schon so gemerkt, der hat eigentlich schon sich verabschiedet. Und da habe ich mich ziemlich erschreckt und dachte so, okay, krass. Was ist das jetzt?
Wenn du da bist, dann gehen wir durch die Straßen und betrachten die Leichen, die dort stehen. Ah, sie nennen es Leben, was sie täglich tun. Doch ich möchte lieber sterben, als so leben wie sie. Ah, denn wahre Liebe gibt's nicht mehr. Im Fernsehen singen sie davon. Und die Welt umhüllt mit Dynamit, denn jeder will nur noch Profit. Und aus dem Schornstein kommt zwar noch Rauch, ein bisschen Leben gibt es auch noch. Doch es riecht schon, ja, doch es riecht schon so nach Krieg.
Ein Jahr später, 1998, telefoniert Flo's ehemaliger Mitbewohner Holger mit ihm.
Da hatte er mich einfach mal angerufen und Ich fand, dass er sehr, sehr reflektiert gesprochen hat, dass er sich nichts vorgemacht hat und mir relativ ausführlich geschildert hat, wie so sein Leben verläuft. Und ja, das Erschütternde war, dass er mir tatsächlich gestanden hat, dass er eigentlich in so einer Wohnung dort lebt und verlässt eigentlich die Wohnung gar nicht mehr. Also hängt eigentlich nur noch zu Hause ab und macht eigentlich nichts.
Das Studium, das Flo in Bremen zunächst noch geführt hat, setzt er nicht weiter fort.
Das war dann der Moment, wo ich das auch sehr ernst genommen habe, wo ich einfach gesehen habe, dass er anfängt, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren.
Woran konntest du das festmachen?
Ich konnte es an seinem Verhalten festmachen. Ich konnte es in der Einrichtung sehen. Und ich habe auch dann mit der Vermieterin gesprochen, beziehungsweise die hat mich angesprochen. So wie in ihrer Sprache sagt sie, ja, er ist manchmal etwas wunderlich. Also da muss es schon auch so gewesen sein, dass er auch verhaltensauffällig war. Er lebte sehr zurückgezogen zu dem Zeitpunkt. Hat dort auch keine großen Freundschaften gehabt. Also er war dann auch in Bremen und hatte eigentlich keinen Grund mehr, in Bremen zu sein.
Zu dieser Zeit nimmt auch Flos leiblicher Vater Jens wieder Kontakt zu ihm auf. Flos Mutter hat ihn darum gebeten. Am Telefon erzählt er mir, dass es mit Flo in dieser Phase schon sehr schwierig gewesen sei. Einmal habe er eine Wohnungstür aus Glas eingeschlagen, ein anderes Mal die Zimmerwirtin bedroht.
Ich habe dann aus mehreren Gründen den sozialpsychiatrischen Dienst eingeschaltet in Bremen, die ihn dann auch regelmäßig besucht haben, weil ich konnte ja nicht immer da sein. Ich habe nur gemerkt, es wird jetzt wirklich schlimmer und ernst. Das war eher so eine soziale Betreuung, als dass da therapeutische Maßnahmen ergriffen wurden.
Einmal fahren Jens und Arno zusammen nach Bremen. Sie wollen Flo nach Berlin zurückholen. Doch der weigert sich mitzukommen.
Und für seinen Vater weiß ich, dass der tatsächlich ja erst dieses Ausmaß kapiert hat, als ein Vermieter ihn anrief und gesagt hat, also ihr Sohn sitzt hier in der Wohnung, hat seit, weiß ich nicht wie viele Monaten, keine Miete gezahlt, aber er kommt auch nicht mehr raus, also er haust da tatsächlich.
Flos Cousine Katja erzählt, sein Vater habe die Tür des Zimmers schließlich aufbrechen lassen müssen, um Flo dort herauszuholen.
Zu der Wohnung will ich dir nicht mehr sagen, aber das muss richtig schlimm gewesen sein.
Wo sie ihn gefunden haben.
Und das war offensichtlich ja ein Zustand, der schon mindestens einige Tage, wenn nicht länger, so war, dass er sich da in dieser Wohnung mehr oder weniger, weiß ich nicht, ob verbarrikadiert hat, aber jedenfalls komplett zurückgezogen hat und wahrscheinlich in einer tiefen Psychose da steckte oder jedenfalls von alleine da auch nie wieder rausgekommen wäre.
Die Diagnose: paranoide Schizophrenie. Die Dinge, von denen ich in dieser Serie erzähle, liegen 20, 30, teilweise 50 Jahre zurück. An manches können sich meine Gesprächspartner nicht mehr erinnern, an anderes erinnern sie sich unterschiedlich. So konnte mir zum Beispiel keiner sagen, wann Flo aus Bremen wieder nach Berlin gekommen ist. Flos Mutter sagt, sie habe ihn zurückgeholt. Bei Katja klingt es, als wäre es sein Vater gewesen. Nicht jedes Puzzleteil muss also stimmen. Wichtig ist das Bild, das entsteht.
Nö, danke.
Das letzte Mal war in der U-Bahn. In Berlin bin ich U-Bahn gefahren und Flo kam in die U-Bahn. Völlig überraschend, weil ich dachte, er sei weiterhin irgendwo in Westdeutschland. Und er verkaufte Zeitungen, keine Obdachlosenzeitung, sondern den Tagesspiegel. Und hat auch gleich gesagt, ja, er ist ganz schön am Ende so, aber ja, irgendwie, er muss halt da durch und irgendwie, er hat sein Leben halbwegs im Griff, so, ja, also auch so ein bisschen hektisch, wie er immer war. Ja, aber nächste Station, ich muss raus, ich muss weiter hier Geld verdienen, also, und war gleich wieder weg.
Überraschend, und was hast du noch gedacht oder wie hat sich's angefühlt?
Naja, also einerseits war ich halbwegs beruhigt, weil ich dachte, gut, wenn jemand es auf die Reihe kriegt, so einen Job nachzugehen und Zeitung zu verkaufen, ist ja auch ein anstrengender Job, dann hat er sich wohl so weit im Griff, dass er ja irgendwie sein Leben führen kann. Und dieses Telefonat, das klang damals noch ganz anders. Also so dachte ich, ist es vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Mithilfe eines befreundeten Gestalttherapeuten gelingt es Flohs Eltern, ihn aus der Psychose zu holen. 2 Jahre lebt er in einer kleinen Einzimmerwohnung in der Invalidenstraße, in der ihn sein Vater einmal die Woche besucht. Zu seiner Mutter will Flo in dieser Zeit keinen Kontakt. Im Laufe dieser Zeit, irgendwann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, kommt es zu ein paar zufälligen Begegnungen seiner alten Freunde mit ihm. Nina, die Flo mit 16 auf einer Party kennengelernt hat.
Und dann habe ich ihn halt das letzte Mal, das erzähle ich dir jetzt nochmal, gesehen, in Berlin. Da muss er irgendwie aus Bremen zurück gewesen sein. Im SO 36 bei einem Konzert. Ich weiß leider nicht mehr, wann es war. Und da war er am Eingang und hatte kein Geld und hat mich gefragt, ob ich ihm irgendwie Geld leihen könnte fürs Ticket. Und ich wusste irgendwie ziemlich genau, dass ich ihm ja das nicht leihe, sondern schenke, wenn ich ihm das jetzt gebe. Aber das habe ich auch gerne gemacht.
Ich habe ihn noch einmal wieder getroffen. Das war eine sehr seltsame Begegnung. Mag ich auch eigentlich gar nicht so hingucken, weil sie so schockierend war.
Tommy trifft Flo Anfang der Nullerjahre in einer Bar am Zionskirchplatz in Prenzlauer Berg.
Und ich stand da an der Bar und plötzlich stand er neben mir. Ey Mann, Flo, wow, krass, was ist los, wie geht's, erzähl und so. Und wir haben auch ein bisschen geredet. Aber was für mich so schockierend war, dass auf einmal mein Schwulsein, was überhaupt nie irgendwie ein Thema war, weil wir waren einfach beste Freunde und auf einmal war es aber ein riesen Thema und aus ihm kippte sozusagen so ein Schwall von Hass und von ja, so Schimpfwörter und ich soll wegbleiben und er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Es war überhaupt nicht mehr Flo, also es war eigentlich gar nicht diese Person, die ich kannte und der Hass und die Wut sprechen eigentlich für mich dafür, dass er verletzt war.
Irgendwelche schwulenfeindlichen Tendenzen hatte Flo nie und ich vermute, dass seine Ausfälle Teil der Krankheit waren. Insgesamt 2-mal kommt Flo mit akuten Psychosen in die psychiatrische Klinik der Charité, einmal in eine Klinik in Frankfurt-Oder. Doch die Ärzte wissen sich auch keinen Rat. In die Wohnung in der Invalidenstraße kann er schließlich nicht mehr zurück. Er kommt in eine betreute Wohngemeinschaft im Wedding, wo er ein Zimmer in einer Dreizimmerwohnung bewohnt. Sein Vater sagt, es sei ein Auf und Ab gewesen. Manchmal habe er gezittert, bevor er an Flohs Tür geklopft habe, weil er nicht wusste, in welchem Zustand Flo ist. Sie seien dann Kaffee trinken gegangen. Viel erzählt von sich habe Flo nicht. Da, da, da.
Durch die Nacht. Wir haben die Nacht zum Tag gemacht.
Einmal meldet sich Flo bei seinem alten Freund Bela und die beiden treffen sich wie früher im schwarzen Café.
Ich fand es ein bisschen so ein trauriges Gespräch, weil es war so wenig von Flo übrig geblieben. Er bekam die Sätze zu Ende. Es war jetzt auch kein komisches Verschwörungszeug drin, aber es war auch kein sprühender Flo drin.
Wie ein Ruf aus der Vergangenheit sei dieses Treffen gewesen, sagt Bela, der damals längst ein neues Leben als Berufsmusiker führt.
Er erzählte was von Musik und dass er Demos macht. Und ich merkte aber so, ich war inzwischen wirklich ins professionelle Lager gewechselt und Flo war da stehen geblieben, wo wir uns das letzte Mal gesprochen hatten. Und komischerweise war es aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, Flo, was ist eigentlich mit dir passiert oder wie geht's dir eigentlich oder was ist das überhaupt für eine WG, in der du da wohnst? Ich kann mir sowas in meinem jetzigen Alter überhaupt nicht vorstellen, dass ich eine Begegnung hätte mit jemandem, den ich so gut kenne und dann nicht irgendwie nachhake. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe das Spiel irgendwie so mitgespielt oder wir haben es beide gespielt, als würden wir uns einfach mal wieder sehen.
Es hat aber auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Und ich habe auch erlebt in dieser Zeit, dann in dieser therapeutischen Einrichtung im Wedding, wie viel Kraft er schon aufgebracht hat, mit dieser Krankheit umzugehen, mit ihr zu leben. Welche Anstrengungen dahinter standen. Das hat er auch gespürt.
Aus jedem Floh machst du ein Ding, 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 Ding. Ich fühle deine Liebe, wenn wir singen. Du bist, wo ich dich nie wieder sehe. Ich hoffe, da wo du bist, bist du okay.
Ich rufe den Direktor der psychiatrischen Klinik der Charité an.
Ja, Professor Heinz, Charité.
Ja, hallo Herr Heinz, Philipp Meiner. Ich will von ihm mehr über die möglichen Ursachen einer paranoiden Schizophrenie erfahren.
Das ist sehr breit gefasst. Es gibt sicherlich eine genetische Empfindlichkeit, die dazu beiträgt, dass Menschen unter Stress Psychosen entwickeln. Es gibt aber auch eine beeindruckend oder eigentlich bedrückend hohe Rate an Psychosen, wenn sie sich zum Beispiel sozial ausgeschlossen und diskriminiert fühlen und bedroht. Also da gibt es unterschiedliche Wege in die Psychose. Allen gemeinsam scheint zu sein, dass das Vorwissen, das, was wir in der Welt als selbstverständlich nehmen, erschüttert wird.
Kann man sagen, welche Rolle da vielleicht familiäre Konstellationen oder die Erziehung spielt?
Das ist ein ganz furchtbar schlecht besetztes Thema, weil man in den 60er Jahren versucht hat, die ganze Schuld den Müttern zuzuschieben, was natürlich immer sehr einfach ist und falsch. Ja. Es gab dann auch diese Theorien des Double Bind, also dass in solchen Familien missverständlich kommuniziert wird und der arme heranwachsende Mensch gar nicht weiß, woran er oder sie ist. Auch das ist einfach allgemein in Familien gegeben. Ja.
Bei meinem Jugendfreund war es so, dass er vor allem Angst vor Nazis hatte, aber auch tatsächlich viele negative Erfahrungen gemacht hat. Kann so eine Schizophrenie auch reale Ursachen haben? Also sozusagen einen wahren Kern?
Ja, also die Generalisierung, also das Allgemeinwerden von solchen Ängsten ist dann der Punkt, an dem das umschlagen kann. Ne? Also erstmal besteht ja eine existenzielle Bedrohung, aber in der Situation ist ja völlig nachvollziehbar, dass man nach Zeichen sucht und sich bedroht fühlt und vielleicht auch auf Leute, die es jetzt gar nicht böse mit einem meinen, abwehrend reagiert, weil man denkt, der ist jetzt auch noch jemand, der mir ans Leder will. Das heißt jetzt nicht, dass da nicht vielleicht die eine Person auch biologisch empfindlicher ist. Die nächste Person bekommt vielleicht eine ganz andere Erkrankung, eine Depression oder fängt an, Alkohol zu trinken oder ähnliches. Also wie wir Menschen auf Bedrohung reagieren, ist unterschiedlich. Aber ein Weg ist eben diese Generalisierung des Bedrohungserlebens und die kann in eine Psychose umschlagen.
Ich frage Dr. Heinz, welche Auswirkungen es hat, wenn so eine Schizophrenie längere Zeit unerkannt bleibt.
Also man geht schon davon aus, dass ein Behandlungsangebot früh gemacht werden muss. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist denn das Behandlungsangebot? Das erste wäre ja zu versuchen, eine sichere Umgebung zu schaffen, wenn jetzt zum Beispiel ihr Bekannter oder Freund anfängt, seine eigene Familie anzuschuldigen, mit den Nazis unter einer Decke zu stehen oder einzelne Freunde, die damit gar nichts zu tun haben, weil sich quasi diese Angst generalisiert. Ne? Dann wäre quasi der erste Schritt, zu versuchen, den Stress zu reduzieren und ein sicheres Umfeld zu schaffen. Ja? In weiteren Schritten können dann auch Medikamente oder Psychotherapien oder andere spezialisierte Dinge helfen. Aber ganz basal ist ja erstmal Sicherheit zu schaffen.
Also dann schon als ein wichtiger Faktor in diesem Bündel an möglichen Ursachen, die Erschütterung des Sicherheitsgefühls.
Absolut, ja. Bedrohtheitserleben, deswegen auch die große Bedeutung von Traumatisierung bei Entstehung von Psychosen hat man früher unterschätzt. Und eben ja, eine gewisse Empfindlichkeit der damit verbundenen biologischen Systeme, aber das heißt nicht.
Ich bin überrascht. Ich wusste, dass es nicht die eine Ursache für eine Schizophrenie gibt, sondern ein Zusammenspiel von genetischen, biografischen und psychosozialen Gründen. Doch die Eindeutigkeit, mit der der Psychiater traumatische Erlebnisse als Grund nennt, ist mir neu.
Und ich steh vor deiner Tür. schlagen für solche wie dich.
Immer wieder habe ich während der Arbeit an dieser Serie überlegt, ob ich herausbekommen soll, wer die Fahndungsplakate von Flo damals geschrieben hat. Also die, auf denen rechte Skins ein Kasten Bier auf seinen Kopf ausgesetzt hatten. Doch wozu? Juristisch belangen lässt es sich eh nicht mehr und die nachträgliche Begründung eines Nazis dafür will ich nicht hören. Doch dann erzählt mir Bela in einem unserer Gespräche eine Geschichte, die merkwürdig ähnlich klingt.
Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo Leute sozusagen aus seinen eigenen Reihen, aus der Antifa, ihn dann auch so ein bisschen aufs Korn nahmen, weil sie das irgendwie wahrscheinlich doof fanden, wie sehr er sich überall reinhängt. Und dann gab es da, glaube ich, auch mal, das weiß ich nicht so genau, aber es gab irgendwann mal so ein Flugblatt Flo Roth gesucht oder weiß nicht, vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern. Das war so eine Sache.
Also ich kenne es tatsächlich nur aus Erzählungen und hab's anders in Erinnerung aus diesen Erzählungen. Nämlich,
ich erzähle Bela, dass es Nazis waren, die einen Kasten Bier auf Flo ausgesetzt hatten. Dass ich bei Flos Mutter das Plakat gesehen und den dazugehörigen Taz-Artikel gelesen habe.
Ah, okay. Ah, aber dann, ich glaube, aus unseren beiden Geschichten wird die wahre. Mhm. Weil das war das, was er dachte und wovon er auch Angst hatte. Also es war so richtig krass und ganz klar Rechten zuzuweisen und ich glaube, es stellte sich dann aber noch dramatischer raus, dass das aber ein schlechter Witz war von eher Antifa-Leuten, die ihn, glaube ich, zu überengagiert fanden oder so.
Kann das sein? Ich frage bei Flos Cousine Katja nach.
Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das war irgendwas, was plötzlich 2 Jahre später oder so oder noch später auftauchte. Dass er die vielleicht so genervt hat in dieser Gruppe, dass die sich einfach gesagt haben, ach, der findet sich so wichtig oder so, dann soll er doch jetzt mal sehen, wie wichtig er ist.
Ich bin irritiert. Am liebsten würde ich diese Episode in die Schublade mit den urbanen Flo-Legenden tun, wovon es einige gibt. Ich will gar nicht wissen, ob da etwas dran ist. Doch dann schicke ich ein Foto des Plakats an einen Mitarbeiter des antifaschistischen Pressearchivs in Berlin, der seit 30 Jahren zu Rechtsextremen recherchiert. Er schreibt mir, dass er diesen Vorfall bisher nicht kannte. Nach dem ersten Anschauen halte er es aber für eher unwahrscheinlich, dass es eine linke Aktion war, die sich als Rechte tarnt. Dagegen sprechen die Begleitumstände und wozu auch? So etwas habe damals niemand gemacht. Er werde sich aber mal bei ein paar alten Bekannten umhören. Ein paar Tage später eine weitere Mail. Der Mitarbeiter des antifaschistischen Pressearchivs leitet mir die Antwort eines ehemaligen Sophie-Scholl-Schülers aus der Punk-Szene weiter, der anonym bleiben will. Und was der schreibt, lässt mir den Atem stocken. Zitat: Nach meiner Erinnerung war damals jedem, der in der Punk-Szene an der Sophie Scholl war, klar, dass das eine missglückte Satireaktion war. Zitat Ende. Ernsthaft? Die Sache mit dem Fahndungsplakat der Nazis soll eine missglückte Satireaktion gewesen sein? Doch was der ehemalige Punk von der Sophie Scholl-Schule dann schreibt, klingt so sicher und kenntnisreich, dass ich nicht einen Moment daran zweifle. Er schreibt: Als klar gewesen sei, wie ernst Flo und seine Mutter die Sache nahmen, hätten die Urheber wohl noch probiert, sie irgendwie richtig zu stellen. Doch davon hätten sie womöglich Abstand genommen, nachdem die Bullen involviert worden waren. Zitat: Irgendwie war damals auch der Eindruck entstanden, dass sich Flo Roth durch seinen Status als von Nazis persönlich bedrohter Linker aufgewertet fühlte und dass sich auch aus diesem Grunde die Sache nicht mehr gerade rücken ließ. Generell kann ich sagen, dass der Umgang der Punk-SchülerInnen untereinander nicht immer sehr wertschätzend war. Bissige Satire, Verballhornung bis zum Mobbing waren Teil der gelebten Punk- und Rebellenkultur an der Scholl und prägten den Umgang untereinander. Zitat Ende. Das muss ich erstmal verdauen. Denn es heißt, dass das Ereignis, das Flo vermutlich traumatisiert und den Rest seines Lebens begleitet hat, ein Scherz war. Eine missglückte Satireaktion von ein paar mobbenden Punks.
Und das ist wirklich das letzte Foto, was es von ihm gibt.
Das ist auch irgendein Familientreffen. Und da sieht man schon, er guckt ganz starr so in die Kamera, ganz unbeweglich. Das war auch, glaube ich, das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Ach Gott.
Da hat er schon, du hast ihn nicht erkannt. Ja, du hast ihn nicht erkannt. Da hat er auf jeden Fall schon ziemlich starke Medikamente genommen. Und ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen auch, aber es war auch ziemlich schnell klar, dass das für ihn total anstrengend war. Also so viele Leute und dann alles Verwandtschaft und auch alles Leute, die er lange nicht gesehen hatte. Er ist dann, glaube ich, auch früher gegangen.
Wann war das ungefähr? Weißt du
was? Ja, das war wirklich kurz vor seinem Tod. Also wenn das der 90. Geburtstag meiner Oma war.
Hier steht, glaube ich, 28.11.2006.
Ja, das
war dann ein Monat vor seinem Tod.
Sie streuen Blumen und sie halten Reden. Sie taten alles für dich. Es sind die Regeln seit 1000 Jahren. Anders kennen wir's nicht.
Kurze Zeit später muss Flo in eine neue WG mit rund um die Uhr Betreuung verlegt werden. Sein Vater sagt, Flo habe sich unfreiwillig in gefährliche Situationen gebracht, indem er zum Beispiel auf dem Treppengeländer herumgeturnt sei.
Was ist das? Was ist das Leben? Was ist das Leben ohne dich?
An den Weihnachtsfeiertagen 2006 besuchen ihn abwechselnd sein Vater und sein Ziehvater in der WG.
Also da habe ich mir schon große Sorgen gemacht. Ich hatte auch wirklich gerungen, mit dem Abschied zu gehen und weiß auch, dass ich mit den Therapeuten dann noch gesprochen habe, die in ein oder zwei Etagen tiefer lebten oder arbeiteten und die mir versichert haben, dass sie eben da sind und dass das in Ordnung ist. Ich war wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, das sieht nicht gut aus, es geht ihm nicht gut.
Ich kenne das selber. Erkenne mich selbst nicht, weiß nicht mehr, was ich tue. Und werde ich müde und werde ich schwächer, umso stärker wirst du.
Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages dann der Anruf, dass Flo tot ist.
Ich bin dann da nochmal hingefahren, habe mit den Betreuern gesprochen. Die haben mir gesagt, er sei über die, da gab es einen kleinen Balkon in dieser Wohnung. Er sei über, hätte sich möglicherweise über diese Brüstung gebeugt und sei dann gestürzt.
Und was ist das? Was ist das Leben? Was ist das Leben ohne dich?
Was genau geschehen ist, ist am Ende nicht klar. Sein Vater Jens sagt, es sei ein Unfall gewesen, verursacht durch Flohs psychomotorische Unruhe. Seine Mutter Ingrid, Flo habe sich das Leben genommen, in dem vollen Bewusstsein, was er will. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft gibt es keine Unterlagen dazu. Wahrscheinlich ist es eine Frage dessen, was einen den Tod des Kindes leichter ertragen lässt.
Also bei aller Erschütterung und bei allem Schmerz und auch bei allen Fragen, die dieser frühe Tod auch sofort in mir aufgebracht hat, war vielleicht der wichtigste Gedanke oder das wichtigste Gefühl, dass ich gedacht habe, er hat es geschafft.
Am 23. Januar 2007 wird Flo am Rande Berlins auf dem Friedhof in Frohnau beigesetzt. Seine Eltern und viele Verwandte sind da, seine alten Kinderladenfreunde mit ihren Eltern. Ich selbst habe erst später von der Beerdigung erfahren. Seine Mutter Ingrid hat zwei große Fotos von ihm mitgebracht. Eines, das den jungen, gesunden Flo zeigt und eines von dem späteren Kranken.
Sitz hier schon so lang, komm schon nicht mehr hoch. Träne fließt den Augen aus.
sieh noch deine Augen und träum von deinem Schoß. Geh schon längst nicht mehr nach draußen.
Wir haben ihn alle sehr vermisst. Und wir wollten das eigentlich gar nicht fassen, dass das alles so war.
Und war dann halt schon super krass. Also, weil es irgendwie einer von uns war.
Ich glaube, Ingrid selber hat sogar was gesagt, was sehr anrührend war. Und sie sagte, glaube ich, sie wäre so froh, dass Flo Liebe erlebt hat. Und dann haben wir diesen Song gehört.
Es könnte Liebe sein, nenn es wie du willst. Es könnte Liebe sein. Es könnte Liebe sein, frag nicht, wie ich mich fühle. Es könnte Liebe sein.
Also was ich bei der Beerdigung eigentlich einerseits schön fand, weil es waren viele alte Freunde von Flo da und haben sich eben auch an ihn erinnert als der wirklich talentierte, tolle Musiker, der war und auch der. Und irgendwie hat er auch sowas von Sunny Boy gehabt. Aber das war eben auch vorbei, als er 20 war. Und dazwischen liegen einfach viele Jahre, in denen seine alten Freunde, glaube ich, keine große Rolle mehr gespielt haben. Und das ist auch ein Schuh, den ich mir sehr angezogen habe. Und sein Vater einfach dann am Grab gesagt hat, ja, aber wo waren die letzten 20 Jahre? Und zum Schluss war er eben nicht der Sunny Boy und es ging ihm schlecht. Und es war keiner für ihn da.
Auch ich hatte in den letzten 10 Jahren seines Lebens keinen Kontakt zu Flo. Ich wusste nicht, wo er wohnt und wie es ihm geht. Und wenn ich ehrlich bin, war ich vielleicht auch ganz froh darüber. Zu mühsam war es am Ende mit Flo gewesen. Und das Leben ging weiter. Ich war Mitte 20, wurde Journalist, zog mit meiner damaligen Freundin zusammen. Schaffte das, was Flo nicht gelang und was die meisten von uns für selbstverständlich nehmen. Den Weg ins Leben zu finden. Was hätte aus Flo werden können?
Also wäre auf jeden Fall eine öffentliche Person geworden. In welcher Art auch immer. Ob er sich in die Politik dann reingetan hätte oder in die Theaterlandschaft oder einfach weiter als Singer-Songwriter. Aber ich glaube schon, dass er ein Bühnenmensch geblieben wäre.
Er hätte sicherlich für Minderheiten was gemacht. Ich hätte mir vorstellen können, dass er Projekte macht und wenn er gutes Geld verdient, dass er dann auch solche Projekte finanziert.
Ich kann mich erinnern, dass Bela und ich, vielleicht waren es auch Jahre danach, darüber mal unterhalten haben und dachten, oh Gott, wenn wir da Erfolg gehabt hätten, dann wäre das irgendwie so ein Film geworden. Wahrscheinlich witzig, aber auch viel Chaos. Wäre eine Rock'n'Roll-Geschichte geworden, garantiert.
Ich glaube, es gibt nicht den einen Grund für das, was passiert ist, sondern es sind eine Vielzahl von Dingen, die zu dem führten, was letztlich Flo's Lebensweg war. Aber wenn ich heute etwas anders machen könnte als damals, dann würde ich sagen, ey Flo, ich mach mir Sorgen um dich. Das, was du da über die komischen Leute erzählst, deckt sich nicht mit meiner Wahrnehmung der Realität. Und auch nicht mit der anderen. Ich glaube, du musst dir Hilfe holen. Und wer weiß, wenn wir das alle und früh genug gesagt hätten, vielleicht hätte es etwas geändert. Vielleicht könnte ich dann heute mit meinem alten Freund Flo im Mehringhof ein Bier trinken gehen, hören, was er macht und wie es ihm geht und was er zu den jüngsten politischen Entwicklungen sagt. Das wäre schön.
Sitz hier schon so lang, komm schon nicht mehr hoch. Träne fließt den Augen aus. Sieh noch deine Augen. Träum von deinem Schoß. Geh schon längst nicht mehr nach draußen. Gestern war ein Tag wie jeder Tag, als du als meine Liebe kam. Wir haben nicht viel geredet, nicht zu viel nachgedacht.
wer ich bin. Aber bin zu müde, um zu schlafen. So viele leere Worte und einen Brief, den du mir gabst. Nichts über dich, über mich drin. Gestern war der Tag vor einem Jahr, als du als meine Liebe kam. Wir haben nicht viel geredet, nicht zu viel nachgefragt, weil es war einfach so.
Habe ich dir gar nichts mitgebracht, Flo. Keine Blume, kein Bier. Und ich hoffe, das ist okay, was ich hier mit dir mache.
Glaubst du, das würde ihm gefallen, seine Geschichte nochmal erzählt zu bekommen?
Also es ist so ein bisschen die Frage auch, welchen Flo fragt man, ob es ihm gefallen würde. Aber er ist ein Menschenfreund gewesen, von daher glaube ich, das wäre schon in Ordnung für ihn. Mein Freund Flo ist eine vierteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Die Originalmusik stammt von Florian Roth und Red Steel Brockman, zusätzliche Musik von Bela Braukmann und Jesko Stahl. Schnitt Wenke Decker, Produktion Max Stern, mit einem Dank an Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Henning Schmidt. Die dramaturgische Beratung hatte Sarah Meinhold, die Redaktion Diana Arapovic. Wenn du selbst Gedanken hast, die sich um das Thema Suizid drehen oder akute psychische Probleme, lass dir helfen und sprich darüber. Anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar ist die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Aber auch per E-Mail und im Chat. Mein Freund Flo ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022. Alle vier Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.